Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem wunderbaren Wochenspruch möchte ich Sie herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Und ich begrüße auch unsere unsichtbaren Zuhörer im Nebenhaus, unsere lieben Schwestern. Und ihn loben, das wollen wir jetzt auch im Gebet. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen danken und wirklich uns ganz bewusst auch klar machen, wie viel Gutes du uns schon getan hast, wie viel Gutes wir heute schon erlebt haben. Danke, dass wir hier zusammen sein können, ohne dass uns einer hindert, ohne dass uns einer deshalb verfolgt, ohne Angst, dass eine Bombe fällt. Herr Jesus, danke, dass wir hier sein können, so gesund sind, dass wir das geschafft haben. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit anderen, die dich kennen und lieb haben. Danke, dass wir dein Wort haben, dieses Lebenswort, das uns aufrichtet, das uns den Weg weist, das uns festhält. Danke, Herr, dass wir unter deinen Augen zusammen sein dürfen und du jeden von uns ganz persönlich kennst, mit allem, was zu unserem Leben gehört, mit dem Schönen und mit dem Schweren und auch mit allem, was heute Morgen auf unseren Herzen und auf unseren Seelen liegt. Herr, danke, dass wir jetzt in der Stille dir unser Herz öffnen dürfen und dir vor dich bringen, was uns bewegt. Hab Dank, dass du uns verstehst. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der hört. Und nun schenk uns ein Wort für unser Herz. Und schenk uns auch ein Herz für dein Wort. Amen. Wir waren in den Gottesdiensten immer mal wieder schon bei Elisa heute. Möchte ich Sie gerne mitnehmen. Elias letzter Weg vor seiner Himmelfahrt. Stationen auf dem Glaubensweg. Das ist ganz interessant, wenn man in 2. Könige 2 diese Verse liest und sich diese Orte anschaut, wo Elias kurz vor der Himmelfahrt war. Und diese Entdeckungstour möchte ich heute gern mit Ihnen machen und ich lese Ihnen aus 2. Könige 2, die Verse 1 bis 6. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Ich weiß nicht, ob Sie beim Hören die vier Orte schon aufgenommen haben: Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Stationen auf dem Weg, auf dem letzten Weg Elias. Er war unterwegs von Gilgal. Gilgal, ein wenig nördlich von Jericho. Gilgal, der erste Ort im gelobten Land. Israel hatte den Jordan durchzogen und dann kamen sie in Gilgal an. Sie hatten also dieses Wunder erlebt, wie Gott diesen damals breiten Strom vor ihnen öffnet und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Und nun liest man in Gilgal, in Josua 5, also wir werden heute ein bisschen hin und her hüpfen, in Josua 5, Vers 5, Vers 8 und 9. Und das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, das war nicht beschnitten. Vers 8. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt, bis auf diesen Tag. Gilgal, der erste Ort im gelobten Land. Und nun sagt Gott: Der Ort, an dem die Schande Ägyptens abgewälzt werden soll, und zwar wie? Durch die Beschneidung. Jetzt denken Sie vielleicht, das ist ja eine komische Sache. Was will die Schwester da predigen? Ich möchte Sie gerne mitnehmen zu dem Bund, den Gott mit Abraham schloss, in 1. Mose 17. Da lesen wir von einem Bund. Und zwar schloss Gott mit dem Abraham einen Bund durch eine Bundeszusage. 1. Mose 17, Vers 7 sagt Gott: Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Gott verheißt einen Bund. Eine Verbindung. Er bietet diesem Volk einen Bund an. Deshalb habe ich übrigens diese beiden Eheringe da genommen, weil ich finde, das Bild kommt in der Bibel tatsächlich auch vor. Einen Bund schließen, das heißt doch, ich darf dazugehören. Ich darf dazugehören. Zum Volk Gottes gehören. Und nun spricht Gott nicht nur dieses Wort seinem Abraham und den Nachkommen zu, nicht nur das Wort, sondern er gibt zu dieser Bundeszusage auch ein Zeichen, ein Bundeszeichen. Gott unterstreicht die Bundeszusage mit einem Bundeszeichen, nämlich mit der Beschneidung. 1. Mose 17 sagt er dann, das liest man in Vers 10 und 11: Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Gott sagt: Ich biete euch einen Bund an. Ich will euer Gott sein. Ihr dürft mein Volk sein. Ihr dürft dazugehören. Und zu dieser Zusage gibt Gott noch zusätzlich ein Zeichen, ein Wortzeichen. Vielleicht wissen manche von Ihnen, dass Martin Luther im Blick auf die Taufe und im Blick auf das Abendmahl gesagt hat, das sind Wortzeichen. Was meint er? Er meint, Gott spricht ein Wort und das unterstreicht er mit einem spürbaren Zeichen. Bei der Taufe mit dem Wasser, beim Abendmahl mit dem Wein, das spürt man, das schmeckt man. Ein Wortzeichen. Gott will also einen Bund mit Israel und übrigens auch mit uns schließen. Aber um diesen Bund zu schließen, braucht der Mensch ein gereinigtes Herz. Die Voraussetzung für den Bund ist die Reinheit. Und jetzt kann ich sagen, Beschneidung meint Reinigung von Unreinheit. Und da geht es jetzt gar nicht nur um irgendwelche Hygiene, sondern viel, viel tiefer. Schon im Alten Testament und dann im Neuen Testament lesen wir von der Beschneidung des Herzens. Merken Sie? Beschneidung des Herzens. Was meint das? Reinigung des Herzens. Vergebung. Warum brauchen wir Menschen Reinigung des Herzens? Die Bibel sagt uns das ja durchgängig. Wir Menschen leben von Natur aus losgelöst von Gott. Gott los. Übrigens äußert sich das manchmal im ganz winzig kleinen Alltag. Da geht man ja schon in den Gottesdienst oder hält vielleicht auch morgens stille Zeit. Und dann rennen wir in unsere Tage und vielleicht vergessen wir unseren Gott. Gott los. Reinigung von der Gottlosigkeit, von der Sünde brauchen wir. Weil wir Menschen haben nämlich ein Mittelpunktsproblem. Wir halten uns für den Mittelpunkt der Welt. Ich. Und das äußert sich in ganz vielen verschiedenen Varianten, diese Mittelpunktshaltung. Die äußert sich vielleicht im Stolz, vielleicht in der Rechthaberei, kennen Sie die? Aber vielleicht auch in der Mutlosigkeit. Oh, ich Armer. Und ich kann das doch alles nicht. Und wer bin ich denn? Und überhaupt. Reinigung. Wir brauchen Reinigung unseres Herzens. Wir brauchen Reinigung. Und so steht das in der Bibel. Wir brauchen die Vergebung. Beschneidung hat also etwas mit Vergebung, Reinigung von Unreinheit, Vergebung zu tun. Und wie geschieht diese Vergebung? Die geschieht dadurch, dass Jesus einen Bund mit uns machen will. Vielleicht haben Sie im Ohr, was Jesus beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern sagt. Da sagt er, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das steht in Lukas 22, Vers 20. Ein neuer Bund, geschlossen auf Golgatha, wo Jesus sein Blut vergossen hat. Übrigens, gell? Gilgal, Golgatha. Der Bund, den Jesus am Kreuz geschlossen hat, ist für alle Menschen da. Der Bund ist für alle Menschen da. Aber klarer Fall, ein Bund, das wissen Sie vom Ehebund noch besser als ich, ein Bund wird erst dann ein Bund, wenn zwei Ja sagen. Solange nur einer Ja sagt, ist es kein Bund. Nur da, wo ein Mensch sagt Ja, ich nehme deine Hand an, ich will mit dir im Bund sein, Herr Jesus, ich will mir von dir vergeben lassen. Du bist für mich gestorben. Nur da wird es ein Bund. Und nun hat Jesus zu diesem Bund, zu dieser Bundeszusage, zu diesem Wort, das er gegeben hat, auch ein Zeichen gegeben. Und dieses Bundeszeichen kennen wir sehr gut. Das ist die Taufe. Also im Alten Testament war das Zeichen für den Bund Die Beschneidung im Neuen Testament, das Zeichen, das Wortzeichen, die Taufe. Jetzt können manche denken, manche Leute, also damals dachten sie, ich bin beschnitten, also bin ich im Bund mit Gott. Und heute denken manche oder viele, ich bin ja getauft, ich bin im Bund mit Gott. Aber das äußere Zeichen tut's nicht. Ich bin nicht durch das äußere Zeichen, weder im Alten noch im Neuen Testament, einfach im Bund mit Gott. Es bringt mich noch nicht in die Gemeinschaft mit Gott, sondern nur so, wo ich das Kreuz Jesu, die Vergebung Jesu für mich selber in Anspruch nehme und sage, danke, für mich bist du gestorben. Ich habe es noch ein bisschen provokativ formuliert, der Taufschein rettet nicht, sondern nur der Glaube. Israel, also jetzt in Gilgal, soll das Land einnehmen, braucht dazu eine gereinigte Beziehung zu Gott und eine Erneuerung des Bundes mit Gott. Das klar ist, Gott ist mit ihnen, wenn sie das Land einnehmen. Wir haben gerade in Josua 5 gelesen, dass Gott sagt, nun ist die Schande Ägyptens abgewälzt. Was ist die Schande Ägyptens? Jetzt würde ich sie am liebsten fragen, aber ich weiß nicht, ob ich darf. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Die Sklaverei, aber haarscharf. Die waren Sklaven, die waren nicht frei. Jetzt aber sind sie frei, befreit. Es gibt ja ein uraltes deutsches Wort und ich habe inzwischen begriffen, dass das wirklich nur noch entweder sehr schlaue Leute kennen oder so alte, die mindestens so alt sind wie ich. Das heißt, auf Freiers Füßen. Also früher ging ein junger Mann auf Freiers Füßen, wenn er ein Mädchen umwarb. Und dann hat er sie gefreit. Und was heißt das? Er hat einen Bund mit ihr geschlossen. Die wurde dadurch frei, dass sie mit einem Bund eingegangen ist mit dem jungen Mann. Ich werde frei, wenn ich meinen Bund mit Jesus eingehe. Und auf Freiers Füßen hat immer etwas mit Liebe zu tun. Es ist ein Bund der Liebe. Gilgal. Befreit werden, Vergebung empfangen, gereinigt werden, in einen Bund eintreten. Und nun fragt uns Gilgal, hast du dein Leben mit Gott schon in Ordnung gebracht? Hast du dein Leben mit Gott schon in Ordnung gebracht? Und ich möchte Sie sehr bitten, dass Sie diese Frage mitnehmen. Zweitens, unterwegs von Gilgal nach Bethel. Da sieht man es noch mal ein bisschen näher. Bethel, circa 23 Kilometer westlich von Gilgal. Man fand da noch einen alten Wachturm aus der Zeit eines israelischen Königs. Bethel. Bethel heißt ja übersetzt Haus Gottes. Bethel, Haus Gottes. Nun war schon Abraham in Bethel gewesen und hatte einen Altar dort gebaut und hatte auch den Namen Jahwe bezeugt. Noch wichtiger ist dieser Ort für einen Enkel von Abraham, nämlich für Jakob. Was war die Situation? Viele von Ihnen kennen sicher die Lage. Jakob hatte seinen Vater betrogen. Jakob hatte seinen Zwillingsbruder übelst gelinkt, sodass Esau so zornig war, dass er Jakob umbringen wollte. Und nun muss Jakob fliehen. Und es wird Nacht. Und Jakob legt sich zum Schlafen nieder und sein Kopfkissen ist ein Stein. Und dann schenkt Gott ihm einen Traum. Einen Traum von einer Leiter, die vom Himmel bis zu der Stelle reicht, wo Jakob gerade schläft. Und dann sagt Gott zu ihm, 1. Mose 15, Vers 28, siehe, ich bin mit dir. Ich bin da. Ich bin jetzt hier, an dieser Stelle, Jakob. Ich bin mit dir, obwohl du selber schuld bist, dass dein Kopfkissen heute sehr hart ist. Ich bin hier bei dir, aus Gnade, aus Barmherzigkeit. Und Jakob, als er aufwacht, sagt, der Herr ist an dieser Stätte, ich wusste es nicht. Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, Bet-El. Hier ist Gottes Haus. Gott wohnt beim Schuldig Gewordenen. Bet-El hat etwas damit zu tun, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will. Sogar mit Schuldig Gewordenen. Das erfahren wir Menschen des Neuen Testaments dadurch, dass Jesus uns das gesagt hat. Jesus nimmt uns in die Gottesgemeinschaft hinein. Jesus nimmt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Und es gibt einen wunderbaren Vers in Zacharia 2, Vers 14, schon im Alten Testament. Da sagt Gott, siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Ich komme und will bei dir wohnen. Und jetzt können Sie hergehen und können sich Ihre Wohnung vorstellen. Vielleicht den Raum, in dem Sie am liebsten sind und sagen, und da wohnt Gott. Oder den Raum, der ein bisschen unaufgeräumt ist. Und da sagt mein Gott, ich will bei dir wohnen. Ich will bei dir wohnen, ob das deine Küche ist oder dein Büro, ob das das Krankenzimmer im Krankenhaus ist oder die Baustelle, auf der du arbeitest. Ich will bei dir wohnen. So eine Gemeinschaft will der lebendige Gott mit ihnen und mit mir haben. Ich komme und will bei dir wohnen. Er will unser Leben teilen. Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Jakob Kröger hat es mal so gesagt, wenn der Mensch erst Gott an jedem Ort seines Lebens zu sehen vermag, also wenn der Mensch Gott an jeder Stelle, wo er ist, sieht und sagt, ob das meine Küche ist oder mein Büro oder was auch immer, wenn wir Gott an dem Ort sehen, wo wir gerade sind, dann erklärt er jeden Ort zu einem Gotteshaus. Bet-El. Ich bin bei dir. Ich will bei dir wohnen. Und ich will sogar in dir wohnen. Bet-El sagt, du bist nicht allein. Jesus wohnt bei dir und in dir. Mein Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei dir machen, sagt Johannes 14. Bet-El nach Gilgal, von Gilgal nach Bet-El, nach Jericho. Jericho dann wieder weiter im Osten. Und wenn Sie diese drei Punkte anschauen, dann hat man schon den Eindruck, Gott führt seinen Elia ein bisschen auf einem Umweg. Erst nach Westen, dann nach Osten. Aber wenn wir uns noch mal kurz die geistliche Bedeutung klar machen, es geht um Vergebung und Reinigung und einen Bund mit Gott. Und dann geht es um das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommt Jericho. Jetzt könnten wir ja denken, okay, ich habe mich bekehrt, gehöre zu Jesus, lebe mit ihm zusammen und jetzt läuft's, jetzt flutscht's. Weit gefehlt. Sie wissen, wie das mit Jericho war. Jericho, die Stadt der großen Schwierigkeiten. Von wegen, jetzt geht alles glatt, jetzt geht der Kampf erst richtig los. Also ich werde Christ und ich komme nicht sofort auf die Insel der Seligen, sondern es kann Anfechtungen geben, es kann Schwierigkeiten geben, es kann Festungen in meinem Herzen geben, Probleme, Bollwerke Satans, die mich plagen, die mich hindern, an denen ich nicht vorbeikomme. Kennen Sie Bollwerke, Festungen in Ihrem Herzen? Vielleicht so eine unbezwingbare Angst oder unüberwindliche Sorgen oder einfach nur, in Anführungsstrichen, die Schwierigkeiten mit unseren eigenen Charaktereigenschaften, wo wir denken, da komme ich nicht vorbei. Jericho ist in uns und viele, viele Jerichos um uns. Nöte in der Familie, die so groß sind, dass wir sie nicht überwältigen können. Schwierigkeiten im Beruf. Oder soll ich sagen, in unserer Welt. Erdbeben, Naturkatastrophen, Krieg. Massenhaft Jerichos. Was machen wir vor den Jerichos, die uns überfordern, die wir nicht lösen können? Dann kommt es auf den Blickwinkel ganz dringend an. Ein erster Tipp heißt, denk an das, was Gott schon tat. Denke an das, was Gott schon getan hat. Israel war durchs Schilfmeer gezogen, war 40 Jahre in der Wüste gewesen und war jetzt noch durch den Jordan gezogen. Sie hatten wahrhaftig schon manches mit Gott erlebt. Und wir vielleicht auch. Was hat Gott schon alles getan in unserem Leben, dass wir hier heute zusammensitzen können? Denk an das, was Gott schon getan hat. Ein zweiter Tipp heißt, glaube seinen Verheißungen. Im Blick auf Jericho sagte Gott, siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ich habe Jericho schon in deine Hand gegeben. Ihr seht da noch diese riesig dicken Mauern, die waren ja so breit, dass Streitwagen drauf fahren konnten. Und Gott sagt im Vorfeld, ich habe euch diese Stadt schon in die Hand gegeben. Vielleicht denken Sie an Ihr Jericho jetzt und hören, dass Gott zu Ihnen sagt, ich habe es dir schon in die Hand gegeben. Ich sage es sehr, sehr gerne auch mit diesem Wort, das der Herr Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, es ist schon fertig, es ist schon vollbracht, der Sieg ist schon da. Glaube ich das? Ein dritter Tipp im Blick auf Jericho heißt, kämpfe in Gottes Art. Was machten die Israeliten vor Jericho? Sie umzogen es. Aber das Entscheidende bei diesem Zug um Jericho herum, 13 Mal, waren weder die Soldaten, noch die Priester, die das Schofarhorn bliesen. Das Entscheidende an diesem Zug, das war auch nicht das Volk, das war die Bundeslade in der Mitte. Kämpfe in Gottes Art heißt, denk dran, Jesus ist der Mittelpunkt. Er in der Mitte, auf ihn kommt es an. Nicht auf Soldaten, nicht auf Priester, nicht auf Fußvolk. Kämpfe in Gottes Art. Und dann warte schweigend. 13 Mal muss Israel schweigend um Jericho herumziehen. Und dabei standen die da oben auf der Stadtmauer und haben heruntergespottet auf dieses Volk. Und Israel musste schweigen. Warte schweigend. Und dann handle im Gehorsam zu Gottes Zeitpunkt. Jericho, die Stadt der großen Schwierigkeiten, Jericho ermutigt uns, Jesus ist der Sieger über alle meine Jerichos. Es ist vollbracht. Und deshalb lebe vom Sieg Jesu her. Wenn Sie das heute mitnehmen könnten, im Blick auf Ihr Jericho, dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Und von diesem Sieg her leben in der kommenden Woche, das wäre gut. An dieser Stelle müssen wir nochmal eine Strophe von einem Lied singen. Und zwar von dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, die Nummer 39, und zwar die zweite Strophe. 39, Strophe 2. Von Gilgal nach Bethel und nach Jericho und dann zum Jordan. Der Jordan. Man kann diesen Jordan auch sinnbildlich verstehen. Der Jordan ist die Grenze zwischen der Wüste, dem Leben in der eigenen Kraft und dem verheißenen Land, dem Leben in der Kraft Jesu. Denn ich kann ja Christ sein und trotzdem versuchen, selber die Sache zu managen. Auch den Glauben zu managen. Ich mache, ich tue, ich leiste. Und das ist eine hohe Herausforderung, bis wir kapieren, das klappt nicht mit meiner eigenen Kraft. Zwischen dem verheißenen Land, zwischen dem Leben, wie Gott sich unser Leben auch gedacht hat, und dem, wie ich normalerweise so aus mir heraus lebe, ist dieser Jordan. Und der Jordan sagt, unmöglich. Unmöglich. Ich bin immer noch geknechtet durch meine Lieblingssünde oder durch eine Gewohnheit, die ich nicht loswerde. Immer noch unter dem Joch einer Leidenschaft, die ich eigentlich gar nicht will, die ich einfach nicht loskriege. Und vielleicht sind es manchmal die kleinen Dinge, die gar kein anderer weiß, nur wir selber, die wir nicht ändern können. Wo wir uns wieder so verhalten, wie wir uns eigentlich nicht verhalten wollen. Und wo wir sagen müssen, es ist unmöglich, ich kriege das nicht hin. Wie oft habe ich schon versucht, anders zu reagieren? Wie oft habe ich es mir schon vorgenommen? Ich habe diesen Satz hier schon zitiert. Und zitiere ihn heute gerne nochmal. Ich weiß leider nicht mehr sicher, ob es von Hans-Peter Reuer war oder von wem. Der Satz heißt, Christsein ist nicht leicht. Stimmen Sie mir zu? Der Satz geht noch weiter. Christsein ist nicht schwer. Stimmen Sie mir immer noch zu? Der dritte Satz heißt, Christsein ist für uns unmöglich. Wir schaffen das nicht aus uns. Es ist unmöglich. Es ist nicht leicht und es ist nicht schwer. Nein, es ist unmöglich. Und dazu erzähle ich Ihnen eine von meinen Lieblingsgeschichten von Max Kraft. Er war arbeitslos geworden, nach Kanada ausgewandert, wollte Holzfäller werden. Und dann meldete er sich bei seinem Vorarbeiter. Bevor wir dich fest einstellen, müssen wir erst einmal testen, ob du auch genug leistest, begrüßte dieser ihn. Nimm diese Säge, morgen früh fängst du an. Dein Ziel sind pro Tag 100 gefällte Bäume. Damit gab er Max die Motorsäge in die Hand und Max sagte, einverstanden, 100 Bäume pro Tag. Weil er es gut machen wollte, steht er am nächsten Morgen um 6 Uhr auf. Er geht an die Arbeit. Am Abend empfängt ihn sein Vorarbeiter und fragt, na, wie viele Bäume hast du geschafft? 55, keucht Max. Das reicht nicht. Aber ich gebe dir noch mal eine Chance. Du darfst es noch mal probieren. Versuch es. Am nächsten Morgen steht Max um 5 Uhr auf, geht mit enormem Elan an die Arbeit und am Abend hat er 67 Bäume geschafft. Lassen Sie mich es bitte noch mal versuchen, ja? Also, Max probiert es noch einmal. Der Wecker zeigt 4.30 Uhr. Max quält sich aus dem Bett. Er verzichtet auf die Mittags- und die Kaffeepause. Er schuftet und schuftet und schuftet. Am Abend sind es 71 gefällte Bäume. Tja, sagt der Vorarbeiter, das hat wahrscheinlich keinen Sinn mit uns. Du kommst ja nicht mal nur in die Nähe von 100 Bäumen. Nein, pflichtet ihm Max bei. Und so eine Arbeit macht auch keinen Sinn. Das kann ich nicht durchhalten. Das ist viel zu anstrengend. Er legt die Motorsäge zurück und wendet sich zur Tür. Na, sagt der Vorarbeiter, wollen wir doch mal sehen, ob die Säge denn überhaupt in Ordnung ist. Er drückt auf den Anlasserknopf, der Motor springt an. Max dreht sich um. Was ist das für ein Geräusch? 71 Bäume Muskelkraft. Und dann schreibt jemand, wir leben oft so, als hätte Jesus uns erlöst und dann wieder allein gelassen. Wir rechnen nicht mit der großen Kraft Gottes, die da ist und in uns wirksam werden kann. Und dann wird es furchtbar anstrengend. Christ sein ist unmöglich. Wir schaffen es nicht. Was sagt jetzt der Jordan? Vielleicht wissen Sie, beim Jordan war es ja so, bevor Israel durch den Jordan zog, sollten sie für jeden Stamm, also 12, Steine von dem alten Ufer Richtung Wüste mitnehmen. Und dann beim Durchzug durch den Jordan diese alten Steine vom alten Ufer in der Mitte ablegen und aus der Mitte des Jordans 12 Steine mit ans neue Ufer nehmen. Und das kann man so verstehen. Die alten Steine, die wurden dann ja überspült. Der Jordan wird der Todesfluss genannt. Das Alte geht unter, stirbt im Tod. Und wenn ich das jetzt versuche, neutestamentlich zu sagen, dann können wir Römer 6, Vers 8 lesen, wir sind der Sünde gestorben. Das Alte ist tot. Oder Römer 6, Vers 6, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Die Sünde hat keinen Rechtsanspruch mehr. An den Toten hat man keinen Rechtsanspruch. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das heißt ganz konkret, meine Empfindlichkeit hängt am Kreuz. Mein Stolz hängt am Kreuz mit Jesus seit 2000 Jahren. Meine Rechthaberei, meine Mutlosigkeit, meine Lüge, mein Eigenwille hängt mit Jesus am Kreuz. Ich bin der Sünde gestorben. Jetzt sage ich in Klammern, damit Sie nicht denken, ich sei ein bisschen blauäugig. Ich weiß, dass ich noch auch als Christ noch sündigen kann. Ja? Aber ich bin nicht mehr unter diesem Rechtsanspruch, sündigen zu müssen. Das ist der große Unterschied. Zinzendorf hat einmal so gedichtet, und wenn mich böse Lust anficht, böse Lust, also all das, was wir vorhin gesagt haben, Gott sei es gedankt, ich muss ja nicht. Ich kann, aber ich muss nicht mehr. Können Sie diesen Unterschied erkennen? Mein alter Mensch hängt mit Christus am Kreuz. Und Watchman Nee sagt es mal sehr gut, ob wir es fühlen oder nicht, Christus ist gestorben. Okay? Stimmt doch, oder? Ob wir es fühlen oder nicht, Christus ist gestorben. Und dann fährt er fort, ob wir es fühlen oder nicht, wir sind ebenfalls gestorben. Ich bin mit Christus gestorben. Und nun darf ich lernen, dass Jesus in mir lebt. Christus lebt nun in dir. Ich lebe doch nun nicht ich. Christus lebt in mir, sagt Paulus in Galater 2, Vers 20. Und um das jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen praktisch zu machen, erzähle ich Ihnen auch, unsere auswärtigen Gäste kennen diese Frau inzwischen schon gut, ich weiß. Eine Mutter, die mit ihrem Sohn Hausaufgaben machen musste, wo es immer Stress gab, bei ihm die Tränen, bei ihr der Zorn, legte sich eines Tages auf den Küchentisch, an dem die Hausaufgaben gemacht wurden, das Zettelchen, Herr Jesus, jetzt bist du dran. Herr Jesus, jetzt bist du dran. Das heißt, Christus lebt in mir. Ich darf sagen, Herr Jesus, jetzt, bitte du. Gilgal fragt uns, hast du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Bethel sagt, du bist nicht allein. Jesus wohnt bei dir und in dir. Jericho ermutigt, Jesus ist Sieger über alle meine Jerichos. Es ist vollbracht. Lebe vom Sieg Jesu her. Und der Jordan erinnert uns, Herr Jesus, jetzt bist du dran. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns diese Grundtatsachen immer wieder neu in Erinnerung rufst. Danke, dass wir immer wieder neu von uns selber wegschauen dürfen und auf dich hinschauen dürfen. Und auch mit diesem Versprechen in die neue Woche gehen dürfen. Du bist dran. Wir brauchen dich. Danke, dass wir das sagen dürfen. Herr, und wir möchten gerne bitten für unsere arme Welt, die an so vielen Stellen so kaputt ist. Wir möchten dich bitten für die Menschen, die durch Naturkatastrophen in großes Elend geraten sind. Bitte schenke du den Helfern Kraft und Weisheit und schenke du Hilfe. Wir möchten dich bitten für die, die in den Kriegsgebieten leben und in großer Angst sind. Bitte lass doch auch da dein Wort, deine Ewigkeitshoffnung hineinkommen, dass Menschen wissen, dass diese Erde nicht das Letzte ist. Wir bitten dich für Kinder und für Jugendliche in unserem Land, die oft auch in großer Not sind und manchmal auch in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen müssen. Du bist der Freund der Kinder. Bitte geh auch ihnen nach und schaff doch da auch Helfer, die sich einsetzen. Und wir möchten dich auch gerne bitten für die, die Verantwortung tragen. In der Politik, in der Wirtschaft und in der Rechtsprechung, dass sie nach deinen Geboten fragen. Herr, wir brauchen dich. Unser Volk braucht dich ganz dringend. Dein Wort, deine Werte. Erbarme dich und schenk, dass wir da, wo wir stehen, deine Zeugen sein dürfen. Und wir kommen jetzt auch gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie noch ganz herzlich ein. Heute Abend ist Konzert, Klavier und Geige. Wird sicher ein ganz schöner Abend um 19 Uhr. Wer gerne auch von den Auswärtigen kommt. Also manche kennen Abram Cortinas schon und wissen, dass sich das lohnt. Und nächsten Sonntag wird Dr. Christoph Wassermann den Gottesdienst morgens halten und am Abend einen Missionsvortrag. Auch da um 19 Uhr herzliche Einladung. Und dann bitten wir um den Segen und wem es möglich ist, steht doch bitte auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete neue Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.